Im Studio Kilian Pfeffer, zu Gast im SWR-Interview der Woche ist Familienministerin Franziska Giffey. Schönen guten Tag, Frau Giffey.
Ja, schönen guten Tag, Herr Pfeffer.
Frau Giffey, seit Anfang der Woche gehen die ersten Kinder wieder in die Schule, zum Beispiel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber nicht nur da, auch die ersten Kitas öffnen wieder. Ist das eine gute Entscheidung?
Also zunächst einmal finde ich es richtig, dass wir jetzt weitere Öffnungsschritte machen. Man muss bei den Kitas ganz klar sagen, da hält sich ja immer die Geschichte, dass die ganze Zeit zu waren. Das ist ja so nicht ganz richtig. Wir haben hier in 9 Bundesländern einen Appell gehabt, dass die Eltern die Kinder möglichst zu Hause lassen, aber die Kitas waren weiter geöffnet. Und es gibt dort eine sehr große Spreizung in den letzten Monaten der Inanspruchnahme zwischen 20% und 70%. Das heißt, in den Kitas und auch in der Kindertagespflege ist ja auch in den vergangenen Monaten ganz viel Arbeit geleistet worden. Die Schulen machen jetzt erste Öffnungsschritte und ich finde das richtig, weil wir einfach sehen müssen, dass die Kinder sehr darunter leiden, die Familien sehr darunter leiden, wenn unter diesem eingeschränkten Betrieb. Und es ist einfach nötig, dass wir gerade für die Kleineren, die auch noch größere Schwierigkeiten haben, sich selbst zu beschäftigen, die Erstklässler, da haben ja einige noch nicht mal lesen und schreiben gelernt dieses Jahr, dass wir da wieder zurückkehren, damit eben Bildungslücken, aber vor allen Dingen auch Bindungslücken wieder aufgeholt werden. Natürlich muss das verantwortungsvoll passieren, das ist ja klar.
Geht damit nicht auch ein großes Risiko einher, wenn man auf die voraussichtlich viel ansteckenderen Corona-Mutanten blickt?
Also zunächst einmal sehen wir ja aus sehr, sehr vielen Studien, dass gerade die kleineren Kinder bei weitem nicht die Infektionstreiber sind. Der Anteil beispielsweise der 0- bis 5-Jährigen an den Erkrankten bei etwa 2% liegt, obwohl ihr Bevölkerungsanteil bei 5,7% liegt. Das heißt, man hat einen sehr geringen Grad an Erkrankung.
Aber man weiß ja noch gar nicht, wie ansteckend diese Corona-Mutante dann möglicherweise.
Das ist richtig. Deshalb muss man ja auch vorsichtig damit umgehen. Und deshalb ist es wichtig, dass eben ein Dreiklang gemacht wird aus diesen Abstandshygienemaßnahmen, keine gruppenübergreifende Begegnung, möglichst kleine geteilte Gruppen und eben allem, was nötig ist, um hygienemäßig vorzusorgen. Aber das ist nur eine Komponente. Wir müssen jetzt dazu nehmen, das vermehrte Testen und auch das zügige Impfen. Und da sind in dieser Woche ganz wichtige Entscheidungen und Entwicklungen getroffen worden und passiert. Das ist zum einen, dass ja am Mittwoch ja die ersten Schnelltests zugelassen worden sind für eben die Laientests auch. Das heißt, es gibt eben ab jetzt die Möglichkeit, dass das Personal sich auch zu Hause selbst testet, bevor.
Da haben Sie sich sehr positiv dazu geäußert, dass das möglich ist?
Ich denke, dass das eine große Veränderung sein kann für ganz, ganz viele Bereiche, nicht nur für den Kita- und Schulbereich, nicht nur um Infektionsketten beim Personal zu unterbrechen beziehungsweise auch präventiv zu wirken, sondern in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft ist das Testen einfach die Brücke zum Impfen. Und diese Brücke wird durch die Laientests verbreitert, weil viel mehr Menschen sehr günstig Zugang haben werden dazu und man dadurch eben auch sagen kann, wenn zum Beispiel eine Veranstaltung stattfindet, wenn wir einen Öffnungsschritt gehen wollen, dann testet man sich vorher und dann kann das möglich sein, so lange, bis eben das Impfen noch nicht in die Breite gehen kann.
Das haben Sie auch schon vorher mal gesagt, man soll öffnen, aber sicher öffnen. Jetzt ketzerische Frage, hätte man nicht eigentlich sich zuerst darum kümmern müssen, dass das Testen sehr gut funktioniert und irgendwie auch schon eingeübt ist, bevor man dann die Schulen und Kitas wieder öffnet? Also so stolpert man ja eigentlich dahinterher.
Naja, also das ist ja, Leute, die so argumentieren, erwecken den Eindruck, als hätte es vorher keine Tests gegeben. Das ist ja nicht richtig. Die Bundesländer haben seit einem Jahr Teststrategien. Es gibt die Angebote auch schon bislang, sich testen zu lassen, entweder in den Testzentren oder hier in Berlin beispielsweise gibt es ja auch die Testbusse, die eben in die Einrichtung fahren. Das heißt, es gibt diese Möglichkeiten, aber es gibt jetzt einen neuen Schritt und der heißt, ich brauche kein Testteam oder ein medizinisches Personal, um mich testen zu lassen, sondern ich kann das selbst tun. Und das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man eben früh morgens, bevor man zur Arbeit geht, das selbst machen kann und damit eben ganz, ganz viel an Infektionsrisiken schon unterbindet und eben auch präventiv wirken kann und es gar nicht zu breiteren Ansteckungen kommt.
Aber das ist ja eine unrealistische Vorstellung, dass Kinder vor der Schule sich auch bisher, wie Sie gerade gesagt haben, schon haben testen lassen, oder?
Naja, zunächst mal geht es in der Tat vor allen Dingen um das Personal. Ob man diesen Weg auch für die Schülerinnen und Schüler geht, das wird zu diskutieren sein. Das muss auch in den Bundesländern entschieden werden, die ja die Kultushoheit dafür haben. Wir sehen, dass in anderen Ländern solche Wege schon gegangen bzw. überlegt werden. Ich denke, dass man bei den Kindern wirklich sehen muss, dass es sehr darauf ankommt, wie anwendbar sind diese Tests. Also diese Nasentests, auch wenn sie eben im vorderen Nasenbereich sind, haben ja jetzt den Begriff der Popeltest. Also es gibt ja inzwischen dann drei Kategorien, Lolli-Test, Spucktest, Popeltest. Das sind natürlich alles Anwendungsbereiche, die unterschiedlich praktikabel sind. Und für mich ist wirklich dieses Thema Spucken, das ist eins, wo wir eine echte Chance sehen, dass das auch wirklich kinderleicht geht, weil spucken kann jeder. Und wenn eben nur 3 Tropfen Spucke benötigt werden, die dann mit dieser Testlösung vermengt werden und auf den Träger raufgegeben werden, in 15 Minuten hat man das Ergebnis, das ist wirklich kinderleicht. Und diese Tests werden ja jetzt auch zunehmend in die Zulassung kommen. Und dann werden wir eine ganz große Diskussion haben, wie man diese Tests eben auch nutzen kann, um weitere Öffnungsschritte auch sicherer zu machen. Und ich halte das für richtig und sinnvoll.
Wenn man jetzt auf die Ankündigung von Herrn Spahn blickt, dass eigentlich zum 1. März diese Schnelltests flächendeckend zur Verfügung stehen sollte, er musste das jetzt wieder kassieren. Gibt die Bundesregierung insgesamt zurzeit ein professionelles Bild ab, wenn sie jetzt auch zum Beispiel auf den vermurksten Impfstart gucken?
Also zunächst einmal die Frage der Tests ist ja deshalb nochmal verschoben worden, weil in Respekt vor der Ministerpräsidentenkonferenz eben darüber auch nochmal mit den Ländern gesprochen werden sollte. Und wir haben am 3. März die Ministerpräsidentenkonferenz, da wird das Thema Teststrategie eine wichtige Rolle spielen. Und um da ein abgestimmtes Vorgehen hinzubekommen, ist eben vereinbart worden, dass das nochmal ein Stück geschoben wird. Das finde ich in Ordnung. Wir haben ja hier eine Diskussion nicht um die Verfügbarkeit von Tests generell, sondern um kostenlose flächendeckende Verfügbarkeit. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass hier schon ein paar grundsätzliche Fragen geklärt werden über, wie soll der Verlauf sein, wie ist die Kontingentierung, welchen Einfluss hat jetzt auch die Zulassung dieser Selbsttests. Und wir reden hier bei all diesen Dingen über wenige Tage, in denen wir Verbesserungen haben werden. Wir haben die Zulassungsverfahren, die laufen, da wird es auch Entwicklungen geben. Und natürlich kann man immer sagen, man hätte alles schon ein halbes Jahr vorher wissen müssen. Aber ich finde es eben auch wichtig an der Stelle immer wieder zu berücksichtigen, wir haben den Impfstoff seit Ende Dezember, wir haben jetzt die Zulassung für die Schnelltests und es wird unmittelbar darauf reagiert. Und wir werden in sehr wenigen Wochen eine ganz andere Diskussion zum Thema Impfen haben. Die Impfdosenlieferungen stehen an und es werden sehr, sehr viele Lieferungen kommen und wir werden im 2. Quartal die Herausforderung haben, dass auch alles, was da geliefert wird und die Lieferungen sind ja avisiert, auch wirklich verimpft werden kann. Das wird die große Herausforderung sein, logistisch in den einzelnen Impfzentren der Länder, aber auch was die Bereitschaft der Bevölkerung angeht. Und das sind die Aufgaben für die nächsten Wochen. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Und darauf muss man sich jetzt konzentrieren, dass das gut vorbereitet wird, dass eben auch dann wirklich diese Impfdichte erfolgen kann.
Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Familienministerin Franziska Giffey. Das können Sie natürlich auch als Podcast nachhören. Frau Giffey, Sie als Ministerin sind auch für die Senioren in Deutschland zuständig. Gerade sterben täglich zwischen 400, 500 und 1000 Menschen an Corona. 85% sind älter als 70. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Das bestürzt mich natürlich und ich habe selber auch in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die gestorben sind und das ist eine sehr schwere Zeit für viele Familien jetzt und das ist eben auch das, wenn wir manchmal dann so andere Stimmen hören, die sagen, das ist doch alles nicht so schlimm und jetzt macht doch mal auf und hört doch mal auf hier mit den Beschränkungen und die Freiheit ist ganz wichtig. Natürlich ist die Freiheit wichtig und niemand macht sich es leicht, solche Kontaktbeschränkungen und all die Einschränkungen der persönlichen Freiheit zu machen, aber wir haben mittlerweile über 60.000 Menschen in Deutschland, die gestorben sind. Das ist eine unvorstellbare, ja, also das ist weit über 60.000. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Und jede Woche kommen mehr dazu. Und all denen, die das auf die leichte Schulter nehmen, denen muss man das doch entgegenhalten. Da hängen Familien dran, da hängen Schicksale dran, da sind Menschen, die trauern und die sich wünschen, dass die Regierung das ernst nimmt und auch alles unternimmt, damit eben nicht noch mehr Menschen schwer erkranken oder sterben.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum es nicht gelingt, dass diese Risikogruppe besser geschützt wird? Das wird ja auch immer wieder gefordert.
Naja, ich finde schon, dass wir jetzt mit den Impfungen und viele Pflegeheime sind ja auch jetzt durchgeimpft, eine deutliche Verbesserung haben. Wir sehen, dass bei den über 80-Jährigen sich das Infektionsgeschehen einpendelt auf ein normales Niveau. Das heißt, man sieht jetzt schon, dass das Thema Impfen für die Hochaltrigen auch wirkt. Und deswegen ist das auch die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, Wenn wir die Impfpriorisierung vornehmen, dann sind zuerst die dran, die die höchste Risikogruppe sind und die Wahrscheinlichkeit, dass der Krankheitsverlauf schwerwiegend ist, wo das am höchsten ist. Und deswegen denke ich schon, dass mit dem zunehmenden Impfstatus, der jetzt wirklich ja im ersten Quartal erreicht wird, dass die höchste Priorität auch durchgeimpft wird, dass wir da ein deutliches Zeichen setzen, auch für die Älteren und auch eine Verbesserung der Situation erreichen und schon erreicht haben.
Sollte es eigentlich Strafen, ich weiß, die Koalition möchte das ja machen, aber Ihre persönliche Meinung, sollte es Strafen für Impfdrängler geben?
Impfdrängler?
Ja, also Leute, die sozusagen gar noch nicht an der Reihe sind und dann aber Impfstoffe nutzen, wie auch immer das zustande kommt.
Also ich finde es schon sehr wichtig, dass sich alle an die Reihe halten. Und wenn etwas vereinbart ist und wenn es eine Vorgabe gibt und Menschen halten sich nicht an die Regeln, dann bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es Konsequenzen geben muss. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Und nur die Tatsache an sich schon auch, dass es die Möglichkeit von Konsequenzen gibt, ändert ja Verhalten. Ja, also wenn jemand weiß, dass er bei Rot nicht über die Ampel fahren darf und auch wenn es nicht jeden Tag überall an jeder Ampel kontrolliert wird, aber die Menschen wissen, dass sie es nicht dürfen und die Mehrheit hält sich daran, weil es ein Verbot gibt und weil es Regeln gibt, die auch Konsequenzen durchgesetzt werden können. Und deswegen finde ich das grundsätzlich richtig. Wir haben ja auch als Politiker immer wieder die Diskussion, ja, sollten wir nicht mit gutem Beispiel voran und vorher und so weiter. Da ist aber auf der anderen Seite dann auch eben die Diskussion, wer ist wann an der Reihe. Und ich finde, wenn wir an der Reihe sind, sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen, aber wir sind noch nicht an der Reihe und das muss man akzeptieren, so wie alle anderen das auch akzeptieren. Nur so können wir ja auch dann ein verlässliches Verfahren auch durchführen.
Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Frau Ministerin, ich würde gerne über das Dissertationsverfahren sprechen, das jetzt neu angestrebt wird. Ich fasse es nur noch mal kurz zusammen. Also eigentlich sollte bis Ende Februar es ja schon ein neues Gutachten zu Ihrer Arbeit geben, nachdem es schon einmal ein Gutachten gegeben hatte. Es wurde dann eine Rüge ausgesprochen. Sie durften Ihren Doktortitel behalten. Dann wurde aber beschlossen, dass die Arbeit noch mal überprüft werden soll. Und Sie haben darauf angekündigt, Ihren Doktortitel nicht mehr zu führen. Jetzt ist trotzdem ein neues Prüfgremium zusammengetreten. Was erwarten Sie da eigentlich?
Naja, zunächst einmal ist es ja schon ein sehr einmaliger Vorgang in Deutschland, dass eine Dissertation dreimal geprüft wird. Also sie wurde ja 2019 einmal geprüft, dann 2019 und dann gab es eigentlich ein abgeschlossenes Verfahren. Das ist mir auch so mitgeteilt worden, ist ja ein Verwaltungsakt, der bescheidet wird und das Verfahren ist abgeschlossen gewesen. Und dass ein Verfahren sozusagen ein drittes Mal aufgenommen wird, um eine Arbeit zu prüfen, ist schon ein einmaliger Vorgang. Ich kann das nur so hinnehmen und ja auch dann ein Stück weit sagen, die Prüfung dauert jetzt so lange, wie sie dauert. Sie ist abzuwarten und ich habe keine Kenntnis über den Zeitablauf oder auch über die Mitglieder der Kommission. Das muss man jetzt abwarten. Aber für mich ist das eine Situation, in der ich sage, ich habe meine Universität damals gebeten, das zu prüfen, als die Vorwürfe kamen. Es ist ein ordentliches Verfahren durchgeführt worden. Fast ein Jahr lang hat eine hochkarätige Kommission darüber bewertet, sind zu einem Gutachten gekommen und eine Entscheidung ist gefallen. Und diese war für mich bindend. Und dass aufgrund von Gutachten, die dann nochmal extra in Auftrag gegeben worden sind, das Ganze nun nochmal neu beginnt, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber es ist nun so und was ich mache, ich lasse mich in meiner Arbeit als Bundesfamilienministerin davon nicht beirren und ich habe auch meiner Partei hier in Berlin und auch den Berlinerinnen und Berlinern ganz klar eines gesagt, ihr und sie könnt euch auf mich verlassen, egal was passiert. Ich mache ein Angebot für Berlin, ich stehe zur Verfügung, ich bin bereit, all meine Kraft für diese Stadt zu geben und etwas Gutes zu bewirken. Und die Berlinerinnen und Berliner können sich entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen oder nicht. Und sie wissen, woran sie sind.
Ist das belastend für Sie?
Wissen Sie, das ist, wie es ist. Ja. Und ich gehe damit um und ich habe so viele Dinge, die mich sehr beschäftigen im Moment. Wir leben in der größten Krise der letzten Jahrzehnte. Ich habe Verantwortung für die Familien, für die Seniorinnen und Senioren, für die Kinder und Jugendlichen hier im Land. Wir müssen durch diese schwierige Zeit kommen. Das absorbiert mich vollkommen. Und ich habe gar nicht die Zeit, permanent darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt ansteht, sowohl hier im Bund als auch für die Berliner SPD. Und da lege ich meine Kraft rein in die Dinge, die ich beeinflussen und verändern kann.
Sie selber wissen nicht, wie lange dieses Prüfverfahren dauern wird. Es ist auch noch unklar, hat die Freie Universität mitgeteilt. Jetzt heißt es, dass es eine Wahlkampfhilfe für Sie wäre. Also die CDU erhebt diesen Vorwurf, wenn das Verfahren erst nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September abgeschlossen wäre. Wie sehen Sie das?
Wissen Sie, das ist ja alles müßig, darüber zu diskutieren, was das wäre. Wir haben hier eine Universität, die den Anspruch erhebt, wissenschaftlich neutral so lange zu prüfen, wie es dauert. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich in keinster Weise irgendeinen Einfluss auf dieses Verfahren habe. Ich bin da nicht eingebunden, ich mische mich dort nicht ein. Ich bin in einer Situation, wo ich auch abwarten muss, wie der Ausgang des Verfahrens ist. Und da jetzt irgendwie was zu unterstellen, ich weiß nicht, also das hilft auch nicht weiter, ja, und das ist ja alles letztendlich egal, wann da irgendein Ergebnis kommt. Irgendjemand wird immer sagen, ja, wieso denn vorher, wieso nachher? Also die Universität hat ja selber gesagt, sie will in ihrer Unabhängigkeit eben sich die Zeit nehmen, die sie braucht, ja, und dann ist es ja gut, wenn das unabhängig verläuft und ein unabhängiges Prüfgremium, also nur noch ein drittes Mal diese Arbeit prüft, dann muss sich dieses Gremium die Zeit nehmen, die dafür nötig ist. Und ich werde damit umgehen, egal wann das Ergebnis kommt und wie es dann auch aussieht. Aber eins ist sicher, nochmal, mein Angebot für Berlin steht und das ist das Entscheidende und da können sich die Berlinerinnen und Berliner und die SPD Berlin auf mich verlassen.
Was tun Sie, wenn das neue Prüfungsgremium entscheidet? Sie haben getäuscht, der Doktortitel wird Ihnen entzogen. Bei der ersten Prüfung hatten Sie ja gesagt, Sie treten dann als Bundesministerin zurück. Das gilt aber nicht für Ihre Kandidatur fürs Abgeordnetenhaus.
Also ich glaube, ich habe alles, was es dazu zu sagen gibt, jetzt wirklich heute mit Ihnen schon besprochen, Herr Pfeffer. Nochmal, egal was passiert, die Berlinerinnen und Berliner und die SPD Berlin und generell können sich auf mich verlassen.
Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Familienministerin Franziska Giffey. Das können Sie natürlich auch als Podcast nachhören. Frau Giffey, Sie waren jetzt knapp 3 Jahre Bundesfamilienministerin. Was ist da eigentlich die positivste Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Also es gab sehr schöne Momente, muss ich sagen. Und man muss aber diese Amtszeit wirklich einteilen in vor Corona und nach Corona. Ich bin ja jemand, der auch aus der Lokalpolitik immer gesagt hat, gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und als ich angefangen habe in der Bundespolitik, haben mir einige gesagt, weißt du, Franziska, das kann man aber dann so nicht mehr weitermachen. Jetzt kannst du nicht mehr dauernd vor Ort sein. Und da habe ich gesagt, na, das werden wir doch erstmal nochmal sehen. Und ich bin dann auch als Bundesministerin, habe ich so um die 500 Vor-Ort-Termine im Jahr gemacht. Überall in ganz Deutschland, habe mir angeguckt, wo unsere Mittel, die wir als Bund auch ausgeben, hinfließen, wie die Arbeit in den Mehrgenerationenhäusern läuft, in den Frauenhäusern, an Orten, an denen wir halt Kinder- und Jugendarbeit fördern. Und das war für mich immer sehr bereichernd. Und
nur positive Erfahrungen, so klingt es.
Naja, die Begegnungen vor Ort, die sind Kraftquelle. Und die sind auch Rückversicherung, ob wir richtig liegen mit der Politik, die wir machen, wenn man mit den Leuten spricht und die einem mitteilen, das oder das wünschen wir uns noch anders. Ja, dann kann man darauf ganz anders reagieren, weil man es selber vor Ort gesehen hat. Das ist besser als jeder Aktenvermerk. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das Politik tun muss. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, bin ich auch stolz darauf, dass wir schon heute über 90% der Aufträge, die ich aus dem Koalitionsvertrag für mein Ressort mitbekommen habe, auch erfüllt haben. Und kurz vor dem Abschluss großer Gesetzgebungsvorhaben jetzt auch stehen. Elterngeldreform haben wir gerade fertig. Jetzt kommt noch das Kinder- und Jugendhilferecht und das Jugendmedienschutzgesetz, also Jugendschutzgesetz mit neuen Regelungen für Jugendmedienschutz. Und das sind ganz wichtige Schritte, für die wir auch lange gearbeitet haben und die sind jetzt auf der Zielgeraden und da bin ich auch stolz drauf.
Also Sie ziehen eine ausschließlich positive Bilanz Ihrer Zeit hier. Naja, jetzt wollen Sie.
Das ist ja wieder eine Zusammenfassung. Natürlich gibt es auch Dinge, die noch offen sind. Ich sage Ihnen mal, ein Beispiel ist noch offen. Das muss ich auch nochmal sagen. Wir haben noch nicht alles erreicht. Und ein Beispiel ist offen. Und das ist ein großes Flaggschiffprojekt, was mir sehr wichtig ist. Das ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Das haben wir noch nicht fertig. Und woran liegt es? Wir haben mittlerweile 3,5 Milliarden Euro Investitionsmittel auf dem Tisch. Wir haben eine Zusage, dass der Bund sich auch an den Betriebskosten, also sprich Personal, beteiligt. Aber wir haben einige Bundesländer, die sagen, wir machen das nicht mit.
Wir machen nicht mit?
Naja, es also ich muss Ihnen das sagen, es sind vor allen Dingen Hessen und Baden-Württemberg, die sagen, das können wir nicht. Und wir haben nicht gesagt, wir wollen morgen den Rechtsanspruch, sondern wir wollen ihn ab 2025. Da wollen wir mit Klasse 1 anfangen und dann soll es jedes Jahr eine Klasse dazukommen, bis wir dann bei Klasse 1 bis 4 sind. Und ich weiß, dass ganz viele Eltern sich das wünschen, auch dass das in der Wirtschaft gewünscht wird, dass natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Eltern geht. Und ich muss Ihnen sagen, wir sind jetzt in Einigungsgesprächen. Ich hoffe, dass wir es noch hinkriegen. Die Zeit wird sehr knapp. Wir haben ja bis Juni nur noch dann die Sitzungswochen.
Und was ist denn eigentlich die Begründung, warum diese Länder?
Na, es ist eine Kostenfrage. Es ist die Forderung, dass der Bund noch mehr für die Betriebskosten geben soll, für die Personalkosten. Und ich muss Ihnen sagen, das ist immer eine Diskussion, die läuft nach dem Motto, wenn der Bund das will, dann soll er es doch bezahlen. Und ich sage dann immer, es ist nicht der Bund, der hier bestellt, sondern es sind die Eltern, die das wollen. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel und wir sehen, dass in manchen Bundesländern schon 70-90% der Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind. Und wir reden hier nicht von Pflicht, sondern von Angebot. Ja, es muss die Möglichkeit geben. Und das ist für mich nicht nur aus Sicht der von Vereinbarkeit, sondern auch wirklich von Chancengerechtigkeit für jedes Kind. Ich habe das in Neukölln hier gesehen im sozialen Brennpunkt. Wenn wir eine Schule umgewandelt haben zu einer Ganztagsschule, hatten wir plötzlich mehr Kinder, die Gymnasialempfehlungen bekommen haben, weil sie in ihren Talenten und Potenzialen gefördert worden sind. Und das ist für mich so ein ganz großes Herzensanliegen, was ich noch schaffen möchte.
Frau Giffey, Sie wollen gerne regierende Bürgermeisterin werden. Wenn das nicht klappt, wechseln Sie trotzdem in die Landespolitik?
Auf jeden Fall. Wissen Sie, ich finde solch so ein Hin- und Her-Gewechsel nach dem Motto, das eine klappt nicht, dann gehe ich doch wieder. Ich habe mich ganz klar bekannt. Ich bin Kandidatin fürs Berliner Abgeordnetenhaus, für das Landesparlament. Und mit der Spitzenkandidatur habe ich mich verpflichtet, für das Landesparlament, für meinen Wahlkreis Rudow einzutreten. Und das ist auch egal, was passiert. Ich habe das gesagt. Und ich möchte, dass sich Menschen darauf verlassen können. Und ich werde dann nicht hin und her meandern und dann vielleicht doch sagen, ach, dann machen wir was anderes.
Wenn man jetzt auf die SPD guckt, die sich für diese Legislaturperiode viel vorgenommen hatte, dann kann man, glaube ich, feststellen, dass die SPD auch viel umgesetzt hat. Aber in der Akzeptanz schlägt sich das nicht wieder. Sie stehen aktuell jedenfalls in den Umfragen bundesweit noch schlechter da als bei der Bundestagswahl 2017. Damals waren es 20, jetzt sind Sie bei 16%. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür?
Ja, das werde ich sehr oft gefragt und das ist natürlich eine sehr auch schwierige Entwicklung und ich finde das auch sehr bedauerlich, weil wenn ich sehe, was auch meine Ministerkollegen, die für die SPD im Bundeskabinett sitzen, ob das Hubertus Heil ist, aber auch Olaf Scholz, Svenja Schulze, Christine Lambrecht, Heiko Maas, wir sind ja alle Menschen, die sehr, sehr uns auch der Vereinbarung, die im Koalitionsvertrag ausgehandelt worden ist, verpflichtet fühlen. Wir wollen umsetzen, wir wollen diese Dinge auch schaffen und es hat sich ja schon bei der Zwischenbilanz gezeigt, dass die SPD da mehr geliefert hat als die Union. Und wenn man mal reinguckt, wie viel ist da nun wirklich geschafft worden, ja, von dem, was wir versprochen haben. Und trotzdem spiegelt sich das nicht wieder in den Umfragewerten. Und das ist für uns eine auch sehr schwierige Lage. Und
frustrierend?
Naja, es ist schon nicht so schön, ja, so. Und wir versuchen wirklich an den Stellen, wo wir sind, das zu drehen und auch immer wieder zu kommunizieren. Aber wir haben natürlich auch eine Krisensituation, das zeichnet Krisensituationen aus, dass sich Menschen eben mehr auf die regierungsführende Partei auch konzentrieren. Und hier sieht man ja deutlich, die Union profitiert stärker von diesem Krisenmanagement, von dieser Situation, weil eben vorne auch die Kanzlerin mit der CDU zugehört. Zugehörigkeit steht und das schlägt sich dann dort stärker nieder. Das ist aus unserer Sicht natürlich bedauerlich und wir versuchen auch dagegen zu halten und ich hoffe, dass sich das in den kommenden Monaten auch noch verbessert.
Sie hoffen auf Olaf Scholz?
Naja, ich finde schon, dass es ganz klar ist, dass der Kanzlerkandidat hier eine wichtige Rolle spielt und die Klarheit, mit der er seine Ideen von der Zukunft, von einer künftigen Politikgestaltung auch darlegt, das ist schon wichtig an der Stelle. Und am Ende wird das eine Personenwahl werden, die sich entscheidet eben zwischen den Angeboten, die die jeweiligen Parteien machen. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, wie eben Olaf Scholz auch die Menschen überzeugen kann von seinen Vorstellungen von Zukunftsgestaltung, natürlich mit Rückendeckung der Partei. Aber das, denke ich, geht ja auch gemeinsam. Wir sehen, dass sehr viel auch wirklich in gemeinsamer, guter Abstimmung mit einer Partei, die auch hinter der Führung, hinter den Kandidaten steht, passiert. Und das auch noch stärker herauszustellen, dass eben diese Rückendeckung, dieses gemeinsame Anliegen, hier besser zu werden, auch vorangebracht wird von allen Beteiligten. Ich glaube, da ist schon ein guter Beginn gesetzt und an der Stelle müssen wir auch weitermachen.
Und das war das SWR-Interview der Woche mit Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.